einen Namen in die Welt tragen, erste Marksteine der Internationalisierung. So lautete der Titel des ersten Teils dieser fünften Folge. Heute will ich an diesen Titel anknüpfen und zunächst noch einmal kurz die Verbindung der beiden Teile des Titels erläutern. Beim letzten Mal ging es sehr viel um Universitätsnamen, deren Bedeutung und auch um Missverständnisse, die von bestimmten Namensgebungen ausgehen konnten. Sie erinnern sich an das Gutachten des CHE für die Universität zu Lübeck und in den Faktoren, die dieses Gutachten auflistete, war auch zu lesen, dass die Ausstrahlungseffekte im Bereich der Internationalisierung zu berücksichtigen seien. Ich wollte mit den Ausführungen zeigen, dass die Beschränkung auf den Namen Universität Trier nicht nur in der Tradition der Universitätsgründung selbst begründet ist, sondern auch eine nicht unkluge Voraussetzung für die Entwicklungen, die sich vor allen Dingen ab den 1970er Jahren abzeichneten, gewesen ist. Wer heute auf die Seite des Deutschen Akademischen Austauschdienst geht, liest dort etwas über die Strategie 2025. Ein Papier, das im Mai 2020 verabschiedet wurde, also in den Anfängen der Pandemie. In diesem Papier geht es darum, dass die internationale Strategie des DAAD, des Deutschen Akademischen Austauschdienst, eine dynamische Anpassung an die Herausforderungen der Zeit erforderlich mache. Und was für die Internationalisierung auf der Bundesebene gilt, gilt selbstverständlich auch für Programme, die auf lokaler oder regionaler Ebene auf den Weg gebracht werden sollen. Nun kann man für Trier in den 1970er Jahren sicherlich noch nicht von einer Strategie sprechen. Ich will diese Einschätzung begründen mit einem kurzen Auszug aus dem Bericht von Arndt Morkel, der im Rahmen dieses Podcasts ja schon einmal eine Rolle gespielt hat, erschienen im März 1979 mit dem Titel »Zur Situation der Universität Trier«. Ein kleiner Ausschnitt dieses Textes befasst sich auch mit den Anfängen der Internationalisierung und den Notwendigkeiten, die Morkel dort gesehen hat. Zum Beispiel plädiert er dafür, die Informationen über Fremdsprachenkenntnisse und die Bedeutung von Auslandsaufenthalten besser zu kommunizieren. Auch die Fördermöglichkeiten sollten besser mitgeteilt werden. Ich erinnere daran, auch zu diesem Zeitpunkt gab es noch kein Erasmus-Programm, auf das ich gleich noch kurz zu sprechen komme. Dann aber in einem zweiten Punkt, überschrieben mit Förderungen von Fremdsprachenkursen, heißt es, ich zitiere, »Vielleicht könnte der eine oder andere Kurs, nicht nur in Latein, als Kompaktkurs in den Sommerferien angeboten werden. Zu prüfen wäre, ob analog zu den Summer Schools der Universitäten Georgetown, Clark und Stirling in Trier entsprechende Veranstaltungen für unsere Studenten in England, Frankreich, Italien etc. stattfinden könnten. Mit der University of Stirling wird darüber zurzeit gesprochen.« Zitat Ende. Man sieht an dieser Auflistung, dass es am Anfang vor allen Dingen darum ging, ein Netzwerk mit internationalen Universitäten aufzubauen. Dass sich daraus allmählich eine Struktur entwickeln konnte, ist in dem einen oder anderen Fall gelungen. Hier und da musste man aber auch feststellen, dass die Dinge nicht auf Kontinuität gestellt werden konnten. Das Beispiel, mit dem ich den vergangenen Podcast abgeschlossen habe, die Georgetown Summer School, ist nun gleichwohl das Paradebeispiel für Kontinuität. Ich erinnere noch einmal daran, dass ich in diesem Podcast von dem Potenzial für eine Yearly Soap gesprochen habe. Und das hat natürlich seine Berechtigung, weil diese Georgetown Summer School ihr 50-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Im Laufe der Jahre haben sich an diesem Programm natürlich immer wieder Veränderungen im Lehrprogramm und in der Gestaltung des Exkursionsrahmens ergeben. Anfangs endete die Georgetown Summer School stets mit einer einwöchigen Exkursion nach Berlin, die in der damaligen historischen Lage Deutschlands gewollt und über Programme der Bundesregierung auch unterstützt wurde. Einmal stieg die Unruhe der Verantwortlichen spürbar. Zwei Studierende kehrten zum vereinbarten Termin nicht aus Ost-Berlin zurück. Sie hatten dort offenbar interessante Menschen kennengelernt und darüber schlicht die Zeit vergessen. Die persönliche und die akademische Betreuung folgten in dieser Summer School einem klar definierten Konzept. 10 Jahre nach der ersten Gruppe schrieb die Universität Trier zu diesem Format: Die nun schon traditionelle Summer School Georgetown setzt sich aus einem Sprachprogramm in Anfänger- und Fortgeschrittenen sowie graduierten Kursen zusammen. Intensive Lektüre gehört zu den Pflichtübungen. Die Ergebnisse werden anschließend durch Tests überprüft. Die neu gegründete Universität Trier hatte also damit ein internationales Format mit Strahlkraft etabliert. Dass dies der Fall gewesen ist, lässt sich beispielsweise an einem Brief verdeutlichen, den ich aus dem Archiv des International Office, damals noch Akademisches Auslandsamt, erhalten habe. Datiert ist er auf den 17. Januar 1976. Er kommt von dem College of St. Thomas in Minnesota und ist von Paul A. Scones geschrieben, damals Assistenzprofessor an dieser Universität. Ich zitiere kurz aus diesem Brief. Ich bin Deutschlehrer. Ich interessiere mich vor allem für den Sprachunterricht, möchte aber auch natürlich an den Spezialkurs für Deutschlehrer und Germanisten teilnehmen. Die Vortragsreihe interessiert mich auch sowohl wie das gesellige und kulturelle Programm. An die Berlinfahrt werde ich nicht teilnehmen können, da mein Charterflug wieder abfliegt am 25. Soweit der Briefauszug vom College of St. Thomas. Und vielleicht ist dieser Brief, denn tatsächlich hat Scones dann auch an dem Kurs teilgenommen, der Anfangspunkt einer weiteren und lange währenden Partnerschaft mit verschiedenen Universitäten im Bundesstaat Minnesota gewesen. Mit der University of St. Thomas, mit der University of Minnesota selbst und mit der Hamline University, die ebenfalls in St. Paul angesiedelt ist. Insofern, Format mit internationaler Strahlkraft, das hat durchaus seine Berechtigung. Erwähnt wurde auch Clark. Clark war die erste US-amerikanische Universität, mit der vor allem die Wirtschaftswissenschaften in Trier eine Partnerschaft eingegangen sind. Clark University liegt in Worcester, Massachusetts, etwa 2 Stunden westlich von Boston gelegen. Und daraus ist auch zunächst wohl eine Summer School entstanden, die aber nicht die Kontinuität aufweisen kann, die wir im Falle von Georgetown beobachten konnten. Ähnliches dürfte für die University of Stirling gelten, also eine schottische Universität. Hier gab es auch insbesondere in der Anglistik, aber auch in anderen Fächern Verbindungen, die aber nicht diese Kontinuität vorweisen können. Naheliegenderweise hat die Universität Trier natürlich von Beginn an auch die Kooperation mit den Nachbarstaaten im Sinne des europäischen Gedankens gesucht. Im Jahr 1976 wurde ein Kooperationsvertrag mit der Universität Nancy unterzeichnet. Einige Jahre später, im Jahr 1984, wurden die Universität des Saarlandes, die Technische Universität Kaiserslautern und die Universität Trier zunächst Mitglied der Charter-Hochschulkonferenz der Großregion Saar-Lohr-Lux-Rheinland-Pfalz-Wallonien, ein langer Name, ein Hochschulverbund in der Großregion, der Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften umfasste. Dann viele Jahre später, im Jahr 2008, erlauben Sie diesen kurzen Ausflug in fast schon gegenwärtige Zeiten, folgte zunächst als Pilotprojekt im Rahmen einer Interreg-Förderung die Universität der Großregion. Wenn es unter dem Dach der Charta oder der UniGR um die Verabschiedung von Protokollen ging, wurden durchaus immer auch unterschiedliche Lesarten der vorausgegangenen Verhandlungen sichtbar. Immer noch wirkten die unterschiedlichen Sprachtraditionen eigentlich bis heute fort. Insoweit spiegelt sich hier eine alte Universitätstradition wider, nämlich ein Organisationsprinzip, das landsmannschaftliche Traditionen mit fachbezogenen Traditionen vermischt. Auch dies eine Verknüpfung, die uns aus der Zeit der mittelalterlichen Universitätsgründungen nicht ganz unbekannt ist. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit war und ist das Vorbild und das Ziel der Universität der Großregion. Die geografische Nähe in einer Grenzregion ist die verbindende Klammer zur damaligen Zeit gewesen. Ich sage dies, weil mit der Macron-Initiative des Jahres 2017 sich die Architektur der Idee der Europäischen Universität verändert hat. Die Verbünde sollen sich nun von Nord nach Süd und von West nach Ost ausdehnen. Aber der UniGR ist es gelungen, Anschluss an diese Initiativen zu finden. Ein wichtiger weiterer Baustein im Internationalisierungsprogramm der Universität Trier. Ein weiteres und interessantes Beispiel für Kontinuität, das in den 1970er Jahren seinen Anfang nahm, sind die internationalen Rechtsstudien des Fachbereichs Rechtswissenschaft der Universität Trier, abgekürzt FFA. Schon früh haben die Trierer Juristinnen und Juristen die Bedeutung der Internationalisierung des Rechts nicht nur als Thema, sondern auch als Element in der Ausbildung von zukünftigen Juristinnen und Juristen erkannt. Heute kann dieses Programm auf fast 4 Jahrzehnte, mehr als 35 Jahre Erfahrung zurückblicken. Mehr als 4.500 Absolventen haben an diesen internationalen Rechtsstudien teilgenommen und angloamerikanisches Recht, französisches Recht, spanisches Recht, türkisches Recht, japanisches Recht, chinesisches Recht in der Originalsprache lernen und erfahren können. Nun ein weiterer Ausflug in die Gegenwart, ab dem fast eigentlich in die Zukunft, dem Wintersemester 2024/25, werden diese langjährigen internationalen Erfahrungen auch Eingang finden in einen neu konzipierten International Legal Studies Bachelor. Dadurch wird eine noch größere Flexibilität im Studium gewährleistet und auch ein früherer Berufseinstieg mit internationaler Perspektive gewährleistet. Zur Tradition der Trierer Rechtswissenschaft gehört aber auch, dass man sich sehr früh eines Formats bedient hat, das Theorie und Praxis in der Rechtswissenschaft eng zusammenführt. Gemeint sind sogenannte Moot Courts, also Simulationen von Gerichtsverhandlungen zu unterschiedlichen Themengebieten. Das kann das Arbeitsrecht sein, das kann das Völkerrecht sein, das kann die vergleichende Rechtsgeschichte sein, es kann auch die Rechtsgeschichte als Thematik selbst im Mittelpunkt eines solchen Formates stehen. Angefangen hat es mit European Law Moot Courts und heute sind diese Formate in fast jedem Schwerpunktgebiet des Fachs Rechtswissenschaft an der Universität Trier zu Hause. Was die Rechtswissenschaften für ihre Disziplin über die FFA realisiert haben, hat die Universität Trier über die Einrichtung eines Sprachenzentrums für alle Fachbereiche realisieren können. Dort, wo ich heute diesen Podcast aufnehme, befindet sich dieses Sprachenzentrum und erfreut sich einer hohen und sehr differenzierten Nachfrage nach unterschiedlichen europäischen und Weltsprachen. Dieses Sprachenzentrum erfüllt im Grunde genommen das, was Arndt Morkel in seinem Bericht zur Lage der Universität Ende der 1970er Jahre gefordert hat. Mehr Fördermöglichkeiten, mehr Sensibilisierung für Fremdsprachenkenntnisse, all dies ist in diesem Sprachenzentrum auch mit entsprechend zur damaligen Zeit bereits sehr moderner Ausstattung realisiert worden. Das große Programm aber, das den eigentlichen internationalen Schwung auch für die Universität Trier und viele andere Universitäten und damit auch den Länderaustausch realisieren konnte, war das Erasmus-Programm, ein Förderprogramm der Europäischen Union, benannt nach dem Humanisten Erasmus von Rotterdam, der im 16. Jahrhundert durch seine Arbeiten einen wesentlichen Beitrag zum Neuhumanismus und zu dem, was man die Renaissance nannte, geleistet hat. Über dieses Programm wurden Auslandsaufenthalte an Universitäten ermöglicht. Es gab das Zusatzprogramm Erasmus Mundus, später kam Erasmus Plus hinzu, das dann die allgemeine, die berufliche Bildung, aber auch die Förderungen im Bereich von Jugend und Sport integrierte. Der Name des Programms entstand als Akronym von European Community Action Scheme for the Mobility of University Students. Und diese Mobility war es auch, die in diesem Programm durch einen Mobilitätszuschuss unterstützt wurde. Finanziert wird es heute, wieder ein Ausflug in die Gegenwart, von gegenwärtig 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Mitbeteiligt sind auch 5 weitere europäische Länder, nämlich Norwegen, Island, Liechtenstein, die Schweiz und die Türkei. Mit diesem Programm hat die Dimension des Studierendenaustauschs eine neue Stufe erreicht und dadurch verstärkten sich auch die Aktivitäten in Trier, was Partnerschaftsuniversitäten und Verträge mit ihnen anging. Heute deutlich mehr als 100 an der Zahl. Die besondere Betonung der Sprachenkenntnis war auch eine der Initialzündungen für die Einrichtung des internationalen Ferienkurses. Damit begegnet uns ein zweites Format, das schon sehr früh die Struktur der internationalen Programme der Universität Trier maßgeblich mitbestimmt hat. In einem Bericht des Uni-Journals aus dem Jahr 1978 werden internationale Sommerkurse an der Universität Trier angekündigt. Darunter ein Summer-School-Kurs mit der amerikanischen Clark University, die vom 31. Mai bis zum 1. Juli damals am Standort Taforst, also auf dem gerade neu eingerichteten Campus, stattgefunden hat. Dann auch ein Kurs der schottischen Universität zu Stirling vom 1. bis 15. Juni, dieser noch auf Schneidershof. Dann die Summer School mit Georgetown vom 19. bis 29. Juli und schließlich vom 1. bis 24. August der internationale Ferienkurs. Dieser internationale Ferienkurs hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine gewisse Tradition, denn der Bericht, den ich gerade zitierte, stammt aus dem Jahr 1978. Am 22. Juni 1972 schrieb damals die Trierische Landeszeitung: Internationaler Ferienkurs an der Uni. Leitthema Deutschland heute. Trierer Premiere vom 1. bis 25. August. Bis heute kann man sagen, dass dieses Zeitfenster eingehalten wurde. Bei Georgetown war das ein wenig anders. Das hat sich im Laufe der Zeit mehr Richtung Juni verschoben. 1973 hieß es dann schon »Schwitzen im Labyrinth deutscher Sprache« als Überschrift für diesen Ferienkurs. Und 1976 schrieb man »Auch Diplomaten, ein Ärztepaar und Ingenieure lernen Deutsch«. Und der eben zitierte Brief aus dem College of St. Thomas beweist eben auch, dass die Zielgruppe dieses Programms natürlich in erster Linie Studierende gewesen sind, aber immer auch Lehrpersonal von Universitäten, Colleges, Weiterbildungseinrichtungen und auch befreundeten Partneruniversitäten den Weg nach Trier gefunden hat. Mit dem internationalen Ferienkurs, der im vergangenen Jahr sein 50. Jubiläum feiern konnte, bedingt durch Corona etwas verspätet, ist immer auch gekennzeichnet gewesen von einem interessanten Begleitprogramm, von dem ja auch Paul A. Scones, ich erinnere an die Berlin-Exkursion, geschrieben hat. Einer der frühen Tutoren der Jahre 1973 bis 1977 schrieb mir anlässlich des 50-jährigen Jubiläums seine Erfahrungen in einem etwas längeren Brief. Es war zwar eine E-Mail, aber der Text hatte den Charakter eines Briefes. Daraus möchte ich kurz zitieren, was aus seiner Sicht bedeutende Programmpunkte im IFK, wie er dann abgekürzt wurde, gewesen sind. Umfassende Stadtführungen, die das antike, mittelalterliche und neuzeitliche Trier erschlossen. Besuche in der Hohen Domkirche, Konstantinbasilika, Liebfrauenkirche, Basilika St. Matthias und St. Paulin. Besuche der Ausstellungen im Landesmuseum, im Dommuseum und im Simeonstift, Exkursionen in die Eifel, nach Luxemburg, nach Brüssel, Straßburg, Metz, Nancy, Besuche verschiedener Weingüter in Olevik, zum Beispiel bei Dostert, Fritz von Nell, Deutsch Herrenhof, Besuche der Bitburger Brauerei mit exzellenter Führung durch Dr. Thomas Niewotniczanski mit einem Einblick in seine Sammlungen und Hobbys. Schifffahrt auf der Mosel nach Bernkastel-Kues mit Besuch des St. Nikolaus-Hospitals. Besuche verschiedener Konzerte und Events, zum Beispiel im Brunnenhof, im Dom, in der Promotionsaula und so weiter. Ich gehe davon aus, dass dies nicht alles im Rahmen eines Jahresprogramms realisiert werden konnte, aber die vielen Beispiele zeigen, dass neben dem Bereich des Lernens der Bereich des Miteinanders und der Kultur in diesen Formaten immer eine große Rolle gespielt hat. Und das gilt nicht nur für den Ferienkurs, das gilt für Georgetown, das gilt für die FFA und viele andere Angebote, die in der damaligen Zeit entstanden sind. Unterschiedliche Niveaustufen im Bereich der Sprachkenntnisse wurden zuvor getestet und dann wurde man, bis heute läuft es nach diesem Schema, einem Kurs zugeordnet und lernte 3 bis 4 Wochen unter Anleitung eines Tutors die deutsche Sprache. Interessant an der Meldung des Jahres 1978 war auch, dass auf Schneidershof zum zweiten Mal ein Dirigentenkurs mit Sergio Celibidache angeboten wurde. Jeder wird sich fragen, warum an einer Universität, die keine Musikwissenschaft anbietet, ein Dirigentenkurs. Nun, es mag viele Gründe haben, aber einer könnte sein, dass im Jahr 1977 das Collegium Musicum, und zwar zunächst der Orchesterteil, gegründet wurde. Der Chor folgte einige Jahre später, im Jahr 1983. Und dass eine so bedeutende Persönlichkeit hier in Trier Dirigentenkurse angeboten hat, ist eine Meldung wert. Nun zu einem Ereignis in der Geschichte der Universität Trier, das auch mit der Internationalisierung zu tun hat, aber einen sehr tragischen Hintergrund besitzt. Im Jahr 1981 entschied sich eine junge japanische Studentin zum Studium der Germanistik an ihrer Heimatuniversität in Japan in Okayama. Ihr Name war Mutsuko Ayano. Nach diesem ersten Kennenlernen der deutschen Sprache entschied sie sich und bewarb sich dann für ein Promotionsstipendium an der Universität Trier, dort ebenfalls im Fach Germanistik. Zuvor wollte sie ihre Sprachkenntnisse aber in Deutschland noch verbessern und hielt sich zum Beispiel einige Zeit in Bayern auf. Am Morgen des 17. November 1983 begab sie sich von ihrer Wohnung in der Stadt, in der Kurfürstenstraße, über den Kreuzweg Richtung Petrisberg und dann zur Universität. Auf diesem Weg wurde sie Opfer eines Raubüberfalls. Ihr Portemonnaie wurde entwendet, sie stürzte bei diesem Raubüberfall und wurde anschließend auch noch am Kopf getreten. Sie erlag ihren Verletzungen wenige Tage später, am 21. November 1983, mit gerade 27 Jahren hier in Trier. Ganz Trier und nicht nur Trier war schockiert und bis heute bleibt dieses Ereignis ein Anlass, sich immer wieder an dieses tragische Geschehen im Jahr 1983 zu erinnern. Wer heute diesen Weg zur Universität wählt, sieht auf diesem Weg eine Stele, die im Jahr 1984 vom Rotary Club Trier gestiftet wurde und im Jahr 2020 auch renoviert wurde. Der Rotary Club war übrigens auch jener Club, der Mutsuko Ayano ein Stipendium für dieses Studium an der Universität Trier gewährt hat. Zu diesem Zeitpunkt gab es an der Universität Trier auch bereits Überlegungen, ein Fach Japanologie einzurichten, aber eine Dringlichkeit für diese Maßnahme hatte man wohl Anfang der 80er Jahre noch nicht gesehen. Nun aber wurde durch dieses Ereignis eine unerwartete Dynamik ausgelöst und bereits im Sommersemester 1985 konnte das Studium der Japanologie unter diesen insgesamt sehr tragischen Konstellationen an der Universität Trier begonnen werden. Und ein Signal noch viel größerer Bedeutung kam von den Eltern der verstorbenen japanischen Studentin. Sie gründeten einen Mutsuko Ayano Fonds, der hier in Trier verwaltet wird. Und aus diesem Fonds, der aus vielen Spenden und Eigenmitteln der Familie entstanden ist, konnten viele Studierende den Austausch zwischen Deutschland und Japan seit 1985 erleben. Einige dieser Stipendiatinnen und Stipendiaten sind heute in bedeutenden Fachpositionen der Japanologie zu finden. Die Japanologie selbst hat heute 17 Partneruniversitäten in Japan und gehört an unserer Universität zu einer der bestvernetzten Einrichtungen im Vergleich. Aber nicht nur diese Kooperation auf eine große Distanz, also Deutschland-Japan, ist als eine Besonderheit der Entwicklung hier in Trier zu beschreiben, sondern auch eine Kooperation, die sich aus der Nähe zu einem Nachbarland ergeben hat. Ich meine damit die Kooperation der Universität Trier mit Luxemburg. Luxemburg hatte im Jahr 1970, als in Trier zunächst die Doppeluniversität gegründet wurde, also Trier-Kaiserslautern, ein Centre Universitaire de Luxembourg. Mit diesem wurde bereits im Jahr 1971 eine Zusammenarbeit vereinbart, in der es im Wesentlichen darum ging, Äquivalenzvereinbarungen für die luxemburgischen Studierenden zu formulieren, die, wenn sie bestimmte Fächer, sei es Geschichte, Geografie oder Philosophie, hier in Trier abschließen wollten, dann natürlich auch wissen wollten, was von ihren bisherigen Leistungen am Centre Universitaire hier in Trier anerkannt werden würde. Diese Tradition der Äquivalenzvereinbarungen hat es bis zur Gründung der Universität Luxemburg im Jahr 2003 gegeben. Noch im Jahr 2001 unterzeichnet am 9. November in Luxemburg von Professor Dr. Norbert von Kunitzki, das war damals der Präsident des Centre Universitaire de Luxembourg, und dem damaligen Präsidenten der Universität Trier, Professor Dr. Peter Schwenkmetzger, noch einmal eine Aktualisierung der Äquivalenzvereinbarungen, Überlegungen zu gemeinsamen Studiengängen und Abschlüssen, zum Beispiel im Bereich der Umweltwissenschaften, dann auch wiederum unter dem Dach der Charta. Es gab also viele Ideen, auch Ideen für gemeinsame Berufungen. Das gesamte Paket ging weit über das hinaus, was die Zusammenarbeit des Jahres 1971 zunächst einmal auflistete. Dazu gehörte immer auch der Dozentenaustausch und die Förderung gemeinsamer Promotionen. Nun, die Universität Trier ist für junge Menschen aus Luxemburg auch nach der Gründung einer eigenen Universität in Luxemburg im Jahr 2003 eine feste Größe geblieben. Ich nenne nur zwei Zahlen der jüngeren Vergangenheit. Im Wintersemester 2004-2005 waren in Trier 457 Studierende aus Luxemburg eingeschrieben. 10 Jahre später waren es trotz einer dann in Luxemburg vorhandenen eigenen Universität immer noch 410 und die Zahl ist bis heute relativ stabil geblieben. Zu der Tradition der Zusammenarbeit zwischen Trier und Luxemburg gehört noch ein oder sogar zwei besondere Ereignisse. Am Ende der Vorlesungszeit im Sommersemester etwa ein Staffellauf nach Luxemburg, der auf dem Campus der Universität Trier beginnt und immer einem guten Zweck dient. Oder der Luxemburger Nikolaus, der schon mit so manchem Präsidenten und zukünftig Präsidentin angestoßen hat und in Vorlesungssälen Professorinnen und Professoren für das Singen gemeinsamer Adventslieder gewinnen konnte. Und erwähnt sei abschließend auch, dass im Oktober 2015 die sogenannte Réunion, eine Zusammenkunft aller luxemburgischen Studierenden außerhalb Luxemburgs, hier in Trier stattgefunden hat, organisiert vom Dachverband aller luxemburgischen Studentenvereinigungen. Ein schönes Votum und eine schöne Geste im Rahmen dieser bewährten Zusammenarbeit. Man sieht an diesen vielen Beispielen, es gibt Einzelinitiativen, die es nicht auf die Ebene der Kontinuität geschafft haben, Sterling oder vereinzelte Summer Schools mit japanischen Universitäten, die aber trotzdem in gewisser Weise immer wieder einmal stattfinden, aber dann in wechselnder Konstellation. Und die großen bleibenden Linien, die insbesondere im Gefolge von Erasmus begleitet wurden durch eine gezielte Entwicklung neuer Partnerschaften mit einer Vielzahl von Universitäten in Asien, Nordeuropa, im Bereich der Karibik, Nordamerika, um nur einige Beispiele zu nennen. Aus diesen anfänglichen Versuchen ist also über die Jahre hinweg ein interessantes Paket geworden, zu dem dann insbesondere in den 80er und 90er Jahren auch noch die Zusammenarbeit mit China gekommen ist. Ein besonders wichtiges und aus heutiger Sicht kontroverses Thema, worüber ich in der nächsten Folge mit meinem Gast, dem zweiten Präsidenten der Universität Trier, Jörg Hasler, noch einmal ausführlicher sprechen werde. Diese Folge wird mit einem Blick auf Campus 2 und die Entstehung des sechsten Fachbereichs der Universität Trier dann diesen Podcast auch abschließen. Für heute beschließe ich diesen mit meinem Dank fürs Zuhören und freue mich auf die finale Thematik gemeinsam mit dem zweiten Präsidenten der Universität Trier. Danke fürs Zuhören.